Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wir haben in dieser Sendung die Feiertage zwischen Weihnachten und Neujahr aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Es ging um die Qualität der Geschenke, es ging um die Bedeutung der Rituale. Und nun schauen wir uns die Bilder und Botschaften an, die wir in dieser Zeit in sozialen Netzwerken wie Instagram oder Facebook posten. Die Timelines, die füllen sich derzeit ja mit inszenierten Fotos, etwa die glückliche Familie mit Nikolausmützen auf dem Kopf, Bilder vom Festessen auf dem Teller. Und diese Fotos werden gern garniert mit Wünschen. Valentin Gröbner ist Historiker an der Universität Luzern und hat aktuell ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Bin ich das? Eine kurze Geschichte der Selbstauskunft«. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, ist Weihnachten eine Art Hochfest der Selbstdarstellung?
Ich wäre vorsichtig, weil das, was wir zu Weihnachten tun, ähnelt sich ja sehr stark. Wir haben dieses Set an interessanten Erscheinungen, halb übersinnlich, halb aus der Popkultur, der Weihnachtsmann, das Christkind, Rudolf, und diese morphen so ineinander. Das Christkind kommt aus dem Heiligen Land, ist aber trotzdem blond. Das ist eigentlich ein sehr, sehr standardisiertes Fest, scheint mir immer.
Also man erfährt dort nichts Neues über uns oder über das, wie wir feiern.
Mir scheint, dass der Reiz von Weihnachten in der Wiederholung liegt. Es ist ein Ritual und das vollziehen wir so, wie wir es gewohnt sind oder so, wie die unterschiedlichen Teilnehmer es gewohnt sind. Mir scheint, dass Weihnachten so eine Art von psychischer Aufgabe ist, im doppelten Sinn. Man muss es ordentlich machen und man muss es dann auch irgendwie hinter sich bringen, weil es ist ja, seien wir ehrlich, nicht das einfachste Fest.
In Ihrem Buch, dort widmen Sie dem Weihnachtsfest ein ganzes Kapitel. Da heißt es zum Beispiel, Zitat, zwischen dem 6. und dem 25. Dezember, da glauben wir ans Wünschen. Wirklich nur in dieser Zeit?
Nein, natürlich nicht. Aber beim Weihnachten steht das Wünschen und die Wunscherfüllung ja eigentlich im Mittelpunkt. Es geht nicht um die Geburt eines Erlösers vor 2021 Jahren, sondern es geht, glaube ich, um eine Art von Bestätigung von sozialer Bindung, von Zugehörigkeit. Und das Kapitel in meinem Buch, da ist Weihnachten nur die Rahmenerzählung. Eigentlich handelt das Kapitel vom großen Wunsch, vom Leben als Paar, von der großen Liebe. Und das heißt deswegen Bescherung, da kann auch was schiefgehen, wie bei Weihnachten.
Ist es denn erstrebenswert, dass sich diese Wünsche tatsächlich erfüllen?
Unsere Wünsche sind ja so was Zwiespältiges, scheint mir. Wünsche kann man sich nicht aussuchen, man hat die einfach. Das heißt, ebenso sehr wie ich den Wunsch habe, hat der Wunsch auf eine etwas unheimliche Art und Weise manchmal mich. Wunschlisten zu Weihnachten sind freundlich und harmlos. Die ganz großen Dinge, die man sich wünscht, kriegt man nicht zu Weihnachten. Meistens sind die auch nicht materiell, sondern sie drehen sich um Erfüllung von eigenen Plänen oder um Wiederholung. Wir wollen, dass es wieder so wird wie früher. Das ist ein Wunsch, der unerfüllbar ist. Oder wir wollen eine Erlösung von etwas. Und das sind ja die großen Wünsche. Und Weihnachten bringt die großen und die kleinen Wünsche ja immer in so eine eigenartige Gemengelage, so eine Art Potpourri. Die Kleinen und die Großen. Deswegen hat es so viele unfreiwillige Elemente und deswegen muss das Ritual streng erfüllt werden. Zumindest ich habe das immer so erlebt.
Wenn wir einmal weggehen von dem Beispiel Weihnachtszeit, in Ihrem Buch, da geht es zum Beispiel auch um Tattoos. Ein tätowierter Unterarm ziert ja auch den Buchdeckel, darauf auf dem Arm eine Pfeife, eine Rose, ein Grammophon und das Wort Love. Tattoos, ein Massenphänomen, das was über uns aussagt?
Na, erstmal sagt das Tattoo etwas ganz Schlichtes. Das ist ein Wunsch, der sich jemand erfüllt hat, auf sich selber. Und das Tattoo ist ja, sagt das Tattoo-Studio, die Dermatologen sehen das ein bisschen anders. Ein Tattoo ist ja auch für immer. Das ist deswegen so wirkungsvoll psychisch, weil es ja bei einem bleibt. Also das ist Anti-Vergänglichkeit. Und deswegen sind Tattoos so eine Art Selbstprogrammierung und Selbstveränderung und Selbstdarstellung. Und deswegen ähneln die sich auch immer ein bisschen. Fast so wie Weihnachten und die Weihnachtsbäume. Die Tattoos sind Schmuck und Zugehörigkeit, die die Leute sich selbst auf ihre Körper schreiben.
Also nicht das, was ich bin, sondern das, was ich sein möchte.
Bisschen schon, scheint mir. Ich bin ja ein Historiker, deswegen stelle ich auf der einen Seite fest, Betus haben mit unseren Traditionen, vor allem den christlichen Traditionen, sehr, sehr viel zu tun. Die sind nicht ganz neu. Tätowiert wird seit vielen Jahrhunderten. Und das Christentum ist eine tattoo-affine Kultur, um es vorsichtig zu sagen.
Wie meinen Sie das?
Der sunnitische Islam lehnt Tattoos scharf ab, das orthodoxe Judentum ebenfalls, während Buddhisten und Christen sich tätowieren lassen. Und in der Bibel ist, so die Bibelauslegung, mehrfach positiv von Tattoos die Rede. In vielen Gegenden der Welt lassen sich, dort wo Christen die Minderheit sind, lassen sich Christen seit vielen Jahrhunderten tätowieren. An eher diskreten Stellen, um sich gegenseitig als Christen zu erkennen. Und im 17. Jahrhundert haben sich deutsche Pilger nach Jerusalem ein großes Tattoo machen lassen. Also in der arabischen Altstadt von Jerusalem gibt es einen christlichen Tätowierer, der das seit vielen Generationen betreibt, das Geschäft. Da wären wir auch wieder bei den Querverbindungen zwischen Tattoos und Weihnachten.
Dieses Reden über sich selbst oder die Zeichen, da fragt man sich dann doch, ist das immer alles authentisch? Wo bleibt die Authentizität?
Seien wir doch ehrlich. Authentisch wird es, wenn es schief geht, wenn ich Fehler mache, wenn ich mich blamiere. Das Echte an mir ist ganz oft etwas, was mir eben nicht gelungen ist. Ich stolper, ich wiederhole mich, ich bin peinlich. Und das hat in der Selbstdarstellung oder in der Selbstauskunft ja eigentlich einen ganz schwierigen Status. Das heißt, wir versuchen, wenn wir uns darstellen im besten Licht, versuchen wir immer zu kontrollieren, wie die anderen uns sehen sollen. Das ist ein großer Wunsch. Und früher hat man dazu Romane geschrieben und jetzt geht man auf die sozialen Netzwerke und erzählt dort seine eigene Version von sich selber, zeigt sich her.
Klingt so ein bisschen nach Selbstoptimierung, aber diese Selbstauskunft, die muss man ja nicht unbedingt kulturpessimistisch negativ deuten. Sie könnte auch eine Art Zielentwurf für die eigene Persönlichkeit sein, so verstehe ich zumindest Ihren Satz. Zitat, Selbstauskunft ist Arbeit an der Verwandlung. Wäre das sozusagen so die positive Facette des Ganzen?
Ja, natürlich. Erstens macht sie Spaß und zweitens gleichzeitig ist sie Pflicht. Ich muss, wenn ich einen Job haben will, wenn ich eine verlockende Person kennenlernen möchte, eine ganze Menge über mich sagen. Ich muss Auskunft geben. Das Tagebuch schreiben, die Selbstregistrierung, die ist seit mindestens 200 Jahren so ein Vehikel zur Selbsterziehung, Selbstverbesserung. Ich soll die Wahrheit sagen, aber ich soll dabei auch immer ein bisschen besser werden. Das ist ganz schön Arbeit. Und da wursteln wir uns halt durch zwischen dem Vergnügen und der Pflicht.
Sagt Valentin Gröbner. Sein neues Buch heißt Bin ich das? Eine kurze Geschichte der Selbstauskunft. Das Buch ist im Verlag S. Fischer erschienen. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen. Schöne Weihnachten.
Schöne Weihnachten.